Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Und damit herzlich willkommen zum Literaturhaus Podcast Bremen. Liebe ist vielleicht das große Thema der Literatur. Die Scham hingegen, so direkt und ohne Umwege, eher weniger. Matthias Kreinbrink ist Journalist und Autor und kennt sie, wie er sagt, ziemlich gut. Sein neues Buch heißt Scham, wie ein machtvolles Gefühl unser Leben neu prägt. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Unser Monatsthema im Podcast ist die Lust, aber wie Stefan Zweig in Die Welt von gestern schreibt, das Versagte beschäftigt das Gelüst. Würdest du auch sagen, die Scham, die steigert die Lust, und können wir die Scham ohne die Lust ohne die Scham eigentlich gut verstehen?
Glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Scham und Lust stehen oftmals im Zusammenhang, beziehungsweise Scham, eine gewisse Scham kann eben auch durchaus die Lust steigern. Dann, wenn sie nicht, sage ich mal, pathologisch ist, dann, wenn sie nicht irgendwie einen einschränkt sehr stark und sehr als sehr stark negatives Gefühl wahrgenommen wird, sondern die Scham vielleicht eben sowas wie eben so einen gewissen Reiz auch hervorrufen kann, dann ist sie durchaus auch im Kontext von Lust zu verstehen, ja.
Mit dem Buch, sagst du, hast du deine eigene Schambiografie geschrieben. Wann fing diese Biografie an? Hast du eine Erinnerung an deine erste Begegnung mit der Scham?
Ja, tatsächlich ist eine meiner ersten Erinnerungen, die ich überhaupt habe, ist eine Erinnerung mit der Scham, die ich ja auch im Buch beschreibe, nämlich, dass ich an einem Spaziergang mit der ganzen Familie am Arm meiner Mutter laufe und so vor mich hin brabbele und halt so, wie das so Kinder so machen, irgendwie so in die Welt reingucke und recht unbeschwert lebe, bis ich dann irgendwann nach oben schaue und merke, es ist gar nicht meine Mutter, deren Arm ich hier gerade oder deren Hand ich gehalten habe, sondern eine mir fremde Frau. Und um mich herum bricht Gelächter aus, weil das jetzt schon seit Minuten beobachtet wurde, dass ich da eben jemandes fremdes Hand ergriffen habe. Und das ist eine erste Erinnerung, die ich überhaupt habe. Und was ich interessant fand in einigen Gesprächen, die ich jetzt schon geführt habe, ist, dass diese Erinnerung viele Menschen haben, dass viele zumindest dieses Erlebnis hatten, als Kind jemand falsches Hand ergriffen zu haben und dieses anscheinend das ein ganz großes Gefühl von so Vertrauensverlust hervorgerufen hat, sodass sich viele daran erinnern können. Das ist jetzt ja nichts Traumatisches, aber absolut gar nicht, aber es ist trotzdem eine Erinnerung, die einfach immer im Gehirn geblieben ist.
Ich kann mich ja tatsächlich an genau die Situation erinnern, und zwar beim Bäcker, wo ich dachte, ich bin bei meinem Vater an der Hand und gucke irgendwie auf diese Brötchen, da muss ich wirklich klein gewesen sein, und habe dann aber gemerkt, scheiße, falsche Hand. Und du hast gerade auch diesen Moment beschrieben, also du hattest gerade einen kurzen Versprecher drin und hast gesagt, du warst monatelang an der falschen Hand. Woher kommt denn diese Intensität dieser Beschämung? Ist ja eigentlich nur ein ganz kurzer Moment und von außen gesehen auch eigentlich nicht schlimm.
Genau, und da ist auch das ist interessant, die Unterscheidung zu machen zwischen einer Peinlichkeit und einem tatsächlich dem, was eigentlich übrig bleibt von einer Peinlichkeit. Also eine Peinlichkeit ist, wenn man in der Öffentlichkeit hinfällt zum Beispiel, und das ist ein peinlicher Moment. Peinlicher Moment, wenn man merkt, ich bin die ganze Zeit mit offenem Hosenstall draußen rumgelaufen. Das, was übrig bleibt davon, was sich festsetzt im Gehirn, das ist eigentlich diese Scham. Und das ist vor allem das, wenn man zurückdenkt und sich dann immer noch schämt dafür. Also, dass wenn ich jetzt zurückdenke, ich schäme mich jetzt nicht dafür, zurückzudenken und ich habe die falsche Hand ergriffen, aber man kennt sicherlich, dass man an irgendwas zurückdenkt. Zum Beispiel, ich bin eine halbe Stunde draußen rumgelaufen mit offenem Hosenstall, habe es die ganze Zeit nicht gemerkt, bis irgendjemand gesagt hat, entschuldigen Sie, Sie laufen nicht die ganze Zeit mit offenem Hosenstall rum oder ähnliches. Dass dieses Gefühl, das dann übrig bleibt, wenn man zurückdenkt vor allem, diese Scham ist. Und Scham ist ein unfassbar intensives Gefühl, weil es ein sehr stark soziales Gefühl ist, was sowieso überhaupt erst in Gesellschaft funktioniert. Und dass uns Scham ist ein Gefühl, das uns Signalwirkung hat, das uns sagt, wir haben gerade irgendeine Art von vielleicht Grenze überschritten, irgendeine Art von Norm überschritten, irgendeine Art von Fehler gemacht. Und es ist ein Gefühl, das sehr stark daraus hervorgeht, dass wir einen Perspektivwechsel vornehmen und uns vorstellen, wie andere Menschen gerade auf uns blicken. Das heißt, es hat dieses sehr starke soziale, gesellschaftliche Element. Und das ist auch ein Grund, weswegen es so stark intensiv ist, weil Scham bedrohlich sein kann. Also es kann Scham oder Beschämung kann eben auch dazu führen, dass man aus einer Gesellschaft ausgestoßen wird, dass man, weil man irgendwas so Schamhaftes gemacht hat, sowas Beschämendes gemacht hat, dass man nicht mehr Teil einer Gesellschaft sein kann. Und evolutionstheoretisch gibt es zumindest oder evolutionsbiologisch diese Theorie, dass das auch ein Ursprung der Scham ist, dieses, als wir noch in kleineren Gruppen zusammengelebt haben als Urmenschen, wenn man so möchte, dass diese Scham eben das Signal war, so, du hast gerade die gesamte Gruppe in Gefahr gebracht mit irgendwas, was du getan hast. So, und das halt diesen sehr starken Moment von Ausstoß, ausgestoßen sein aus etwas. Und dass deswegen diese Scham für uns ein unglaublich negatives Gefühl ist. Wenn wir über Scham reden, ist das fast immer im Kontext des Negativen, des Unangenehmen, des sehr stark eben, ich bin jetzt hier auf dem Präsentierteller, stehe der Gesellschaft gegenüber und habe einen Fehler getan, Fehler gemacht. Das ist so, das ist die Scham, wie wir sie sehr oft empfinden.
Einer der ersten gesellschaftlichen Räume ist ja die Schule und die beschreibst du auch in deinem Buch und du beschreibst schon ziemlich heftiges Mobbing und Beschämung, die du erfahren hast. Gibt es etwas, das du deinem Ich von damals heute gerne sagen würdest oder was kann man überhaupt Leuten und gerade auch Kindern sagen, die diese von innen ja sehr starke, sehr schlimme Erfahrung machen?
Was ich meinem damaligen Ich sagen würde, einerseits natürlich immer dieses, it gets better, es wird besser, es wird, ne, das ist jetzt gerade alles so, du hast jetzt, weil das ist auch was Scham macht, es isoliert einen ja total. Also wenn man sich sehr stark schämt, hat man das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt gerade, beziehungsweise ich bin der einzige Mensch und alle anderen schauen mich an und verurteilen mich. Also es hat sowas sehr starkes, isolierendes. Ich glaube aber, was ich meinem damaligen Ich und auch allen anderen Menschen, weil es geht in dem Buch ja, also es fängt an mit mir und es endet mit mir, aber in der dazwischen kommen ja sehr, sehr viele andere Menschen auch drin vor, ist, such dir andere Menschen, such andere Leute. Also dieses, was gegen Scham wirkt, ist zu merken eben, nein, ich bin nicht die einzige Person, die sich gerade wegen irgendwas schämt, ich bin nicht die einzige Person, die gerade irgendwas erlebt, zum Beispiel Mobbing in der Schule. Es gibt sehr viele. Und dieses, den Austausch zu suchen und auch sich dadurch in eine Position zu bringen, darüber sprechen zu können, das zu verbalisieren, was man erlebt hat, so dieses in Worte zu bringen, so schwer das auch ist, und das ist mit das Schwerste bei der Scham ist, darüber zu reden, weil jedes Mal, wenn wir über etwas sprechen, was uns sehr stark beschämt, schämen wir uns wieder. Und dieses Gefühl versuchen wir eben zu meiden. Aber genau das, mit anderen darüber zu sprechen und dadurch dann vielleicht auch dieses Diffuse, was Scham auch ist, so dieses, wie ich schon sagte, man hat das Gefühl, man ist beobachtet, man ist isoliert, man ist ganz alleine. Das ist sehr schwer in Worte zu fassen, aber wenn man das schafft, das aus dem Gehirn, wenn man so will, rauszuholen, in eine Satzstruktur zu bringen, in eine Grammatik, wenn man so möchte, das ist ein unglaublich großer Schritt, der hilft. Ich glaube, das würde ich versuchen, meinem damaligen Ich irgendwie in einfacheren Worten, als ich es jetzt gerade getan habe, zu sagen und näher zu bringen.
Du hast dich jetzt ja wirklich lange mit der Scham auseinandergesetzt und du schreibst am Anfang deines Buches, die Scham kennt mich ziemlich gut und ich sie inzwischen auch. Hilft das denn, also dieses gut kennen?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist bei allen Emotionen so, aber es ist bei der Scham ganz besonders so, dieses, wie ich schon sagte, das in Worte fassen können, sich damit auch in einer theoretischen Ebene auseinanderzusetzen und sich manchmal auch zu vergegenwärtigen, und damit dann auch die Scham produktiv zu machen, zu überlegen, warum schäme ich mich jetzt gerade für etwas? So, was hat das hervorgerufen? Zum Beispiel, welche Norm habe ich hier gerade überschritten? Weswegen werde ich gerade von jemandem beschämt zum Beispiel? Und dann eben auch in so eine Reflexion reingehen zu können und zu sagen so, möchte ich mich dafür eigentlich schämen? So, ist das tatsächlich etwas, weil das kann Scham ja auch sein. Scham kann dir mitteilen, du hast gerade zum Beispiel bist jemand zu nahe getreten, du hast gerade etwas gesagt, gemacht, was jemand anderen verletzt hat. Und dadurch ist diese Scham aufgetreten bei der Person, die du verletzt hast und die dir dann vielleicht gesagt hat, hör auf. So, also dieses, ne, das ist ja so ein Bloßstellungsmoment, wo sich beide dann wahrscheinlich schämen. Und das kann ein Moment sein, wo man eben auch in die Reflexion geht und sagt, ja, das möchte ich zukünftig nicht mehr machen. Ich möchte zukünftig mich anders verhalten in so einer Situation. So, vielleicht, um diese Scham nicht mehr zu empfinden, aber auch aus dem Grund zu sagen, so, ja, ich habe jetzt etwas gelernt. Also Scham kann eben auch ein Moment sein, in dem man etwas lernt. Und ich beschreibe ja auch in dem Buch, dass ich mich also auf einem eher theoretischen Level mit der Scham seit meines Studiums auseinandersetze, wo ich ältere deutsche Literatur studiert habe und mir in Mittelaltertexten angeguckt habe, wie ist da Scham dargestellt und warum haben sich Menschen da geschämt. Und da sieht man eben diesen sehr starken Scham, hat da immer die Rolle, dass jemand beschämt wird und dann vom Hof gejagt wird, im wahrsten Sinne, so aus der höfischen Gesellschaft ausgestoßen wird und dann den Rest des Romans damit verbringt oder des Schwangs, der Geschichte, was auch immer, damit verbringt, wieder Zugang zum Hof zu kriegen, zu der höfischen Gesellschaft und sich wieder das wieder gut zu machen, so ungefähr. Oder auf einen Lernprozess zu gehen und zu merken, so, deswegen habe ich vielleicht Menschen beschämt und so muss ich mich jetzt verhalten, um das zukünftig nicht mehr so zu machen und wieder Teil der höfischen Gesellschaft zu sein. Und in so einer Gesellschaft leben wir zum Glück nicht mehr. Aber sich eben mit der Scham auch durchaus auf so einer theoretischen, auf so einer reflexiven Ebene, nicht nur auf einer rein emotionalen auseinanderzusetzen, hilft dann auch wieder der emotionalen, glaube ich. Nicht, dass dann ich jetzt, nachdem ich das Buch geschrieben habe, mich nie wieder schäme. Es wäre auch furchtbar. Aber dass es mir auf jeden Fall geholfen hat, vieles in meinem Leben auch besser einordnen zu können. Und das ist auch so ein bisschen, was ich hoffe, was vielleicht auch Menschen, die das Buch lesen werden, sich ein wenig mehr vielleicht einige Momente in ihrem eigenen Leben danach verstehen können.
Ich würde gerne ein bisschen zur Literatur kommen. Das ist ja gerade schon mal angesprochen, dass du dich mit mittelalterlicher Literatur auseinandergesetzt hast. Und da spielt die Scham eine größere Rolle. Es ist fair zu sagen, dass sich die Scham so ein bisschen aus der Literatur, aus der direkten Erzählung über sie zurückgezogen hat und in neuerer Literatur das vielleicht ein bisschen weniger präsent ist. Das ist ja die These, die ich am Anfang aufgestellt habe. Du kannst sie jetzt natürlich gerne umwerfen.
Ich würde sagen, so wie die Scham generell sich gewandelt hat zu etwas, was, oder vor allem, wenn wir auf die Beschämung vielleicht auch eben schauen, zu etwas sehr Explizitem, zu etwas eher Diffuserem und Differenzierterem und auch Komplizierterem. Ich glaube, und so ist es auch in der Literatur. Also im Mittelalter sind alle Emotionen sehr eindeutig dargestellt. Sie werden auch oftmals benannt als schämiglich, im Sinne von der Scham und halt beschämt werden. Das sind halt wirklich ganz explizite Worte, die genannt werden. Und dann hat man diese sehr explizite Darstellung auch von Gesichtsverlust im wahrsten Sinne, dass Menschen das Gesicht abwenden, also dieses Rotwerden, Hände vors Gesicht. Das sind alles Darstellungen, wenn man so möchte, die auch schon in der Mittelalterliteratur oder gerade da halt sehr stark sind, weil die Mittelalterliteratur sehr körperlich ist. Also da wird alles über die körperliche Darstellung ausgedrückt, weil solche Konzepte wie Psychologie gab es 1200 irgendwas noch nicht. Also ist deswegen alles über den Körper dargestellt. Und ich glaube, weil das zum Beispiel etwas ist, was stark weniger geworden ist, also in moderner Literatur, es würde jetzt nicht einfach nur stehen, sein Gesicht wird rot und er wendet sein Gesicht ab, sondern da wird vielmehr halt das Innenleben von Figuren dargestellt und deswegen auch das Wort Scham kommt deswegen vielleicht seltener vor, weil dann einfach nicht nur da steht, er schämt sich, sondern da wird halt aber ich glaube, Scham spielt in sehr viel Literatur eine Rolle, wie jede Emotion, weil Scham in jedem Bereich unseres Lebens, unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Nur ich glaube, sie ist eben sehr viel diffuser, differenzierter, komplizierter, komplexer geworden. Zumindest in der Beschreibung, in ihrer Funktion, als es vielleicht noch 12 irgendwas war.
Diese größere Rolle, die der Logos, also die Sprache jetzt spielt, macht es uns das vielleicht auch schwieriger, an die Scham ranzukommen? Weil es für mich ist ein sehr körperliches Gefühl, die sozusagen, die betrifft ja, ich werde rot, mir wird heiß, ich werde so ein bisschen zittrig. Und wenn wir jetzt da über sehr viel intellektuelle Drehung rangehen, dann gelingt es uns vielleicht weniger, da ranzukommen, an dieses Körperliche.
Wir haben für alle Emotionen, fast alle Emotionen, ein sehr großes Vokabular. Also alleine, wenn man sich die Liebe natürlich anschaut. Also ich meine, wie viele Metaphern, wie viele, auch wenn man fast möchte, Satzstrukturen, also Formen haben wir, um unsere Liebe auszudrücken. Mit der Angst das Gleiche, die Angst auszudrücken auf eine ganz vielfältige Art und Weise. Und da kommen wir eben wieder zu diesem Moment, dass Scham in Worte zu fassen fast immer bedeutet, die Scham wiederzuerleben. Wenn ich irgendwas, was mir vor 2 Jahren sehr große Angst gemacht habe, heute ausdrücke, dann kommt diese Angst nicht so wieder in meinen Körper gefahren. Das ist halt aber die Scham, wie du schon gesagt hast, dieses, dass man wirklich aus seiner Haut fahren möchte oder eben im Boden versinken möchte. Das passiert auch ganz oft, wenn man über Dinge spricht oder sie aufschreibt, über die, für die man sich auch immer noch schämt. Also es ist vielleicht einfacher, das bei Dingen zu tun, für die man sich nicht mehr schämt, wo man eine gewisse Schamlosigkeit entwickelt hat, die auch unglaublich produktiv und auch politisch sein kann, eine Schamlosigkeit gewissen Dingen gegenüber zu entwickeln. Aber das eben gerade für die Dinge, für die man sich noch schämt, das in Worte zu fassen, weil es immer wieder der Gesichtsverlust droht. Also wenn ich einer Person erzähle, für was ich mich schäme, ist immer noch diese Gefahr da, dass diese Person mich danach ganz anders sieht als vorher, mich danach auf eine Art vielleicht verachtet, was, oder diese Angst ist zumindest da. Und deswegen ist dieses Vokabular um die Scham herum so verdruckst wie die Emotion selbst eigentlich. Also die wird genauso rot, die möchte genauso im Boden verschwinden wie die Scham selbst. Und das ist mir auch beim Schreiben aufgefallen, während ich bei der Angst halt ganz viele verschiedene Begriffe alleine schon benutzen kann, ist es bei der Scham fast immer das gleiche Wort, ne? Also das ist also eine Wiederholungsgefahr auch da, dass wenn man zu sehr über, vielleicht auch gerade im literarischen Werk, die Scham behandeln will, dass man die ganze Zeit halt Scham, 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 Scham sagt, und dieses Vokabular muss man fast neu entwickeln darum eigentlich. Und das finde ich ist was Interessantes, weil das ja natürlich auch gerade eigentlich spannend sein kann in Literatur, sich dieser Emotion zu nähern, weil sie so diffus und so schrecklich auf eine Art und Weise ist.
Du zitierst ja auch Annie Ernaux, die sagt, ich habe schon immer Bücher schreiben wollen, über die ich unmöglich sprechen könnte. Mhm. Ging es dir beim Schreiben dann auch so ein bisschen so, also du konntest sozusagen einen Prozess durchlaufen, den du aber jetzt im Gespräch nicht machen könntest?
Ja, genau. Dieses natürlich zu schreiben ist nochmal was ganz anderes, als darüber zu sprechen. Also dieses wie ich schon sagte, dieses Diffuse teilweise auch, also wenn es jetzt die Teile, wo ich über mich selbst schreibe, da eben auch so was Diffusem, etwas sehr Konkretes zu machen, eine Satzstruktur, mehrere Sätze, die aneinander reihen, eine Grammatik, etwas, was halt danach auch referenzierbar für mich selbst ist. Also wie so eine Art von, dann habe ich einen Beweis für das, was ich selbst denke, so ungefähr. Und das war ein sehr interessanter Prozess, den ich auch durchaus vorher schon ein paar Mal hatte. Also ich habe ja, ein Grund, weswegen ich das Buch geschrieben habe, ist, weil ich die Jahre zuvor immer wieder über Themen geschrieben habe, wo die Scham auch eine Rolle gespielt hat, ohne dass es explizit war, ich möchte über die Scham schreiben, sondern es war einfach, als Journalist habe ich über verschiedene Themen geschrieben, wo ich immer wieder gemerkt habe, ja, da ist auch ein starker Schammoment damit drin, bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe oder wie auch immer. Und deswegen kam ich überhaupt erst auf die Idee, dieses Buch, beziehungsweise erst ein Dossier für die Zeit zu schreiben und dann dieses Buch zu schreiben. Sodass ja, ich auf jeden Fall sagen kann, dieses das in Sätze zu fassen hat in dem Sinne auf jeden Fall geholfen. Und es ist auch etwas, was ich Menschen empfehlen kann, öfter mal aufzuschreiben, was man eigentlich so empfindet.
Wenn du als Journalist mit Leuten gesprochen hast, die sich schämen oder wo es dann irgendwie um Scham geht, wie kommst du daran? Das stelle ich mir nicht besonders einfach vor unbedingt, weil es die Leute ja erstmal betrifft, sie wollen vielleicht nicht darüber reden.
Ja, das ist auch sehr schwierig. Das ist ein Prozess, auch selbst wenn dann Menschen sich bereit erklären, über gewisse Dinge zu sprechen, ist es auch innerhalb des Gesprächs oft ein Prozess, da eine Annäherung herzustellen. Es kann funktionieren in dem Sinne, wenn ich es jetzt mache, dass ich vielleicht erstmal auch ein wenig über mich selbst erzähle und also auch da so eine Nahbarkeit herstelle, damit diese Scham ein wenig zurücktritt. Aber ich hatte ja zum Beispiel in dem Buch kommt der Paul Gärtner drin vor, mit dem ich gesprochen habe, auch damals schon für das Dossier. Und das ist sehr interessant, weil Annie Ernaux habe ich, ihr Buch Scham fängt fast genauso an wie die Geschichte von Paul Gärtner, nämlich dass Annie Ernaux erzählt ja, dass sie gesehen hat, wie ihr Vater die Mutter fast umgebracht hätte und dass das so eine ganz große Zerrüttung in ihr Leben reingebracht hat. Und bei Paul Gärtner war es so, dass es tatsächlich die Mutter den Vater umgebracht hat. Nicht nur fast, sondern sie hat ihn umgebracht. Und dass das für ihn was dann auch sehr stark mit seinem Namen zusammenhängt, weil er ist dann in eine Pflegefamilie gekommen, hat dadurch seinen Namen ändern müssen, hat in der Schule es immer wieder Probleme gegeben. Und ihm bin ich ins Gespräch reingegangen, ohne das überhaupt zu wissen. Also es ging eigentlich darum, dass wir darüber reden wollten, über Probleme in der Schule, und dass ich so auf ihn gekommen bin, weil er sich gemeldet hatte auf eine Anfrage, die ich gestellt hatte. Und erst im Laufe des Gesprächs ist dieses Thema plötzlich aufgetreten, und er kommt jetzt ja in dem Buch auch sehr ausführlich vor und redet auch darüber, warum er das gemacht hat. Und da kommen wir wieder auf diesen Moment der Schamlosigkeit. Schamlosigkeit klingt auch erstmal immer so sehr negativ und ist auch oft negativ. Aber wenn diese Schamlosigkeit eben sowas ist, zu sagen, so, ich schäme mich jetzt nicht mehr dafür, sondern ich spreche jetzt bewusst darüber, was mir passiert ist in meiner Kindheit und wie sich das in mein gesamtes Leben ausgestrahlt ist, also ich überwinde diese Scham. Und auch wenn ich mich beim Sprechen dafür schäme, erzähle ich es trotzdem. Und dafür braucht es einen Kontext der Offenheit, wo man weiß, dass das Gegenüber nicht verurteilt oder urteilt, sondern erstmal nur zuhört. Und genau das ist ja in einem gesellschaftlichen Kontext gesehen etwas, was heute leider immer seltener existiert. Ein gewisses Wohlwollen, eine gewisse Nachsicht, die erstmal da ist und sich erstmal auf etwas einzulassen und zu sagen, ich höre erstmal zu und versuche anzunehmen, was du sagst mir. Und ja, ich glaube, das ist eine Vorbedingung, wenn man mit Menschen als Journalist als Beispiel sprechen möchte, ist erst einmal zu versuchen, in diese Situation reinzugehen mit einer ganz großen Offenheit und erstmal nur zuzuhören. Was erzählen denn diese Personen? Und erst dann anzufangen zu fragen und zu hinterfragen und das ganze andere zu machen.
Auf diese Veränderung, diese Nicht-Offenheit, dieses nicht erstmal einfach zuhören, sondern dieses relativ schnelle Verurteilen, würde ich gerne kommen. Dein Buch trägt nämlich auch den Untertitel, wie ein machtvolles Gefühl unser Leben neu prägt. Mhm. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, was ist jetzt genau neu und wie hat sich unser Umgang mit der Scham verändert?
Mhm. Ja, die einfache Antwort ist immer so, oh, die sozialen Medien haben alles verändert. Es ist ein Teil der Antwort. Ich glaube, es ist auch immer noch so, weil es so abgedroschen klingt inzwischen zu sagen, so, oh, das Internet, oh, die sozialen Medien. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht an einem Punkt, wo wir wirklich begriffen haben, wie stark diese Art der Kommunikation unser Denken prägt, unsere Verhalten prägt, auch prägt, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir als soziale Wesen interagieren oder agieren. Also ich glaube, da sind wir immer noch nicht an einem Punkt wirklich angekommen, wo wir das wirklich begriffen haben. Und ich glaube, wie ich schon sagte, also die Scham, es hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt von, das ist, also vor allem, wenn wir auf die Beschämung schauen, dass ein Instrument, wenn man so möchte, wenn man es jetzt eher soziologisch betrachten möchte, ein Machtinstrument, das vor allem von der Obrigkeit in Anführungszeichen verwendet werden kann, um gewisse Bevölkerungsgruppen hörig zu machen, wenn man so möchte. Also das ist vor allem dass die Machtvollen die Scham benutzen konnten, um andere Menschen zu beschämen. So. Und dass das lange Zeit so funktioniert hat, also dass eine ganz, ganz klare Hierarchie da war und auch die hierarchisch sowieso oben standen, fähig waren, andere Menschen zu beschämen, während die hierarchisch unten standen, kaum Mittel hatten, nach oben zu beschämen, wenn man so möchte. Und das hat sich sehr stark gewandelt. Das hat sich eben auch durch die sozialen Medien sehr stark gewandelt, wo jeder eben in der Position ist, andere Menschen zu beschämen, wo es viel weniger eben auf so eine hierarchische Position innerhalb einer Gesellschaft ankommt, sondern sobald ich jemanden beschäme, werde ich souverän, wenn man so möchte. Also ich bin der Souverän, wenn ich andere Menschen beschämen kann. Und das ist eben in einer Gesellschaft, die unfassbar komplex ist, wo wir jeden Tag mit 5 Millionen Meldungen konfrontiert werden, aber auch mit 5 Millionen Meinungen konfrontiert werden. Und da eben diese Beschämung das einfachste Mittel ist, anstatt zu sagen, okay, ich versuche mich irgendwie mit dieser Komplexität auseinanderzusetzen, was halt schier unmöglich erscheint, ist natürlich einfacher, sich in so eine Position zu begeben, wo man sagt, du bist das, du hast das gemacht, deswegen brauche ich euch alle schon mal gar nicht ernst nehmen und kann euch aus diesem Diskurs ausschließen. So, und dann schafft man halt so eine Einfachheit im Leben, so eine Versimplung da, wo eben eine sehr große Komplexität herrscht. Und das ist alles nachvollziehbar. Ich versuche ja auch in meinem Buch jetzt eben auch nicht zu sagen, so, oh, die bösen sozialen Medien. Das ist also so einen kulturpessimistischen Angang, versuche ich da zumindest nicht als meinen Leitfaden durch dieses Buch zu ziehen. Aber es ist eben naheliegend, dass dieses beschämende Element da, wo die Komplexität der Welt immer einschüchternder wird, immer schwieriger zu durchdringen wird, dass da so eine Beschämung eben diese Einfachheit herstellt und deswegen deutlich machtvoller wieder geworden ist.
Also einerseits ist sozusagen das Machtinstrument Scham ortloser geworden. Und
genau,
ein bisschen mehr überall. Denn gleichzeitig könnte man ja auch davon ausgehen, dass die Leute, die das jetzt machen, zum Beispiel in der Schule, jetzt doch nicht alle sind, sondern wahrscheinlich wiederum Leute, die eben die Möglichkeit überhaupt haben, jemanden zu beschämen. Also die Leute, die sowieso wahnsinnig Außenseiterpositionen einnehmen, die werden jetzt wahrscheinlich ja nicht empowered und jetzt auf einmal können die so ein tolles Schamspiel mitspielen, sondern es gibt ja dann bestimmt auch Sachen, die sich haben sich eben nicht groß geändert. gibt Leute, die beschämen und Leute, die beschämt werden in einer Schulklasse.
Genau, also wenn es wirklich wieder örtlicher gebunden ist, dann sieht man diese Hierarchien wieder viel deutlicher. Also dieses gerade bei sowas wie Cybermobbing, wenn man sich das zum Beispiel anschaut, das ist natürlich auch immer die Frage, wer hat denn die Mittel, das zu tun, andere zu mobben. Und da ist der Ursprung ja eben auch immer in einer, wenn man so möchte, materiellen Realität. Also eine Klassengefüge, wo es sehr schnell sich immer wieder herausstellt, was ich ja auch damals am eigenen Leibe erleben durfte, wer oben in der Hierarchie steht, wer unten. Und da ist auf jeden Fall diese Beschämung, funktioniert da immer noch auf diese ältere, wenn man so möchte, Art und Weise. Aber wenn man sich eben dann spezifisch den virtuellen Raum anschaut, der dann eben eher losgelöst ist von diesem materiellen, wo auch eben eine sehr große Anonymität oft herrscht und wo eben inzwischen unsere öffentlichen Diskurse einfach bestimmt werden, selbst wenn sie nicht in den sozialen Medien als Beispiel stattfinden, haben sie ja Einfluss darauf, wie wir öffentlich sprechen. Also die Medien greifen das ja alles auf. Also das ist das, was da im Virtuellen passiert, ist eben überall. Und da ist es eben viel weniger, dass ich jetzt als jemand, der in der Klasse gemobbt wird, als ein Beispiel, habe trotzdem die Möglichkeit, in dieser Anonymität des Internets wiederum andere zu beschämen. Also das ist, also da findet so ein Ausgleich auf eine Art und Weise statt, wenn man so möchte. Und gleichzeitig ist ja eben, da habe ich ja mit einem Lehrer zum Beispiel auch gesprochen, der erzählt, dass er es jetzt schon öfter erlebt hat, dass als Beispiel in einem Unterricht live gestreamt wurde von einem Schüler. Also dass da einfach jemand seinen TikTok dann angemacht hat, seinen Instagram und live gegangen ist und einfach den Unterricht gestreamt hat. Jetzt vielleicht gar nicht aus Böswilligkeit, vielleicht mehr aus Langeweile als andere, aber plötzlich herrscht da eine ganz große Öffentlichkeit in diesem Klassenraum, die ja eigentlich der nicht öffentlich sein sollte, der möglichst geschützt sein sollte, damit sowas wie Lernen überhaupt möglich ist, nämlich ohne diese Angst beschämt zu werden, ohne diese Angst jetzt öffentlich hier irgendwie etwas falsch zu sagen und dafür ganz groß ausgelacht zu werden. Und das sind alles so diese örtlichen materiellen Orte, die lösen sich ja auch immer mehr auf, dadurch, dass eben so eine Öffentlichkeit des Internets da eindringt.
Ich würde gerne noch zu einer Unterscheidung kommen, die du im Buch machst, und zwar die zwischen produktiver und destruktiver Scham. Kannst du das nochmal erläutern?
Ja, also ich möchte eben auch nochmal ganz stark machen, was ich auch vor allem selbst beim Schreiben des Buches gelernt habe, ist, dass, weil wir Scham eben vor allem als negative Emotion wahrnehmen und als etwas, was möglichst abgeschafft werden sollte, so ungefähr. Also wir sollten alle schamloser werden und so. Und auf eine Weise stimmt das auch, wenn man sich die sexuelle Befreiung anschaut, die sogenannte, oder irgendwie Rechte von queeren Menschen, dass die erkämpft werden mussten. Da musste eine gewisse Schamlosigkeit im Sinne von, zwei Männer lieben sich in der Öffentlichkeit und sie stellen das in Anführungszeichen schamlos dar. Das ist ja ein politischer Akt insofern. Also vor 10, 20 Jahren vor allem noch, in einer Zeit, wo das geächtet wurde. Also deswegen so eine Schamlosigkeit, die kann ja unglaublich produktiv sein. Deswegen habe ich beim Schreiben immer auch gelernt, dass die Scham eigentlich gar nicht erstmal eine negative Emotion ist, sondern eine Emotion, die, wie ich schon sagte, anzeigt, ich habe gerade gegen ihr, irgendwas habe ich hier gerade falsch gemacht, auf eine Art und Weise vielleicht. Und dann eben in diese Reflexion reingehen zu können, mit möglichst vielen Informationen, die man dann hoffentlich noch mitbekommt, zu erörtern für sich selbst, okay, was habe ich denn hier gerade gemacht? Warum schäme ich mich? Warum habe ich jemand anderen beschämt? Was ist hier passiert? Und dann eben daraus zu lernen. Und das ist eine unglaublich produktive Art von Scham. Ohne die gibt es diese Theorie, die würde ich auch unterstützen, so eine Art von Gesellschaft, wie wir sie haben, nicht möglich ist. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo bestimmte Normen existieren, von denen nicht alle toll sind, aber viele von denen haben schon durchaus einen Sinn. Also es gibt gewisse Sachen, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt, wie man sich nicht benimmt, was man tut, was man nicht tut, die durchaus sinnvoll sind, damit ein möglichst reibungsloses Zusammenleben möglich ist. Und da funktioniert die Scham als so ein Regulator, das Überschreiten dieser Grenzen uns zu signalisieren. Wichtig dafür ist aber eben, damit sie produktiv wird, ist, dass man eben lernt daraus, dass ich also mitbekomme, okay, welche Grenze habe ich denn hier gerade überschritten? Was habe ich denn gemacht? Also diese Art von Info ja braucht es ja, damit ich auch überhaupt daraus lernen kann. Und da haben wir halt auch wieder dieses, das findet alles zum Beispiel in sozialen Medien nicht mehr statt. Also da werden Menschen beschämt, du bist, aber es wird überhaupt nicht mehr mitgegeben. Es gibt gar nicht mehr diesen Moment von, ja, und was, also warum denn? Und was lerne ich denn daraus jetzt? Und wie soll ich mich denn anders verhalten? Also, und genau da geht es halt die Scham in eine sehr destruktive Richtung, weil da habe ich zwei Möglichkeiten eigentlich nur. Entweder ich ziehe mich zurück aus dem Diskurs und sage, okay, ich habe keine Lust mehr, oder ich gehe auch in die Offensive und beschäme zurück. Und das ist das, was wir vor allem, würde ich sagen, in den letzten Jahren immer wieder erleben, immer stärker erleben. Und dadurch tritt eben auch ein unglaublicher Stillstand ein in dem, wie wir miteinander sprechen, in öffentlichen Diskursen. Im Fortschritt ist schwierig so, wenn eigentlich nur noch Beschämung auf Beschämung folgt.
Und die Abwesenheit produktiver Scham, die lässt sich ja politisch gerade ganz gut beobachten.
Ganz genau.
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir schließen müssen. Und zwar hätte ich gerne ein paar Scham-Literaturtipps von dir. Ich hatte gedacht an Philip Roth, Portnoys Beschwerden, Franz Kafkas Der Prozess, La Honte, Die Scham von Annie Ernaux, die zitierst du ja auch selber in deinem Buch. Kannst du noch ein paar weitere Hinweise geben?
Also ich kann mehrere mittelalterliche Schwänke zum Beispiel empfehlen, wenn man dahin zurückkehren müsste, das Nonnenturnier zum Beispiel, eins zitiere ich ja auch in meinem Buch, das Die halbe Birne, ist ein sehr interessanter Text über Scham. Der Parsival ist auch interessant, als Parsival, der eben, weil er sich falsch benimmt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird und dann lernen muss, wie er sich denn richtig benimmt. Dann natürlich Annie Ernaux, haben wir gerade schon erwähnt, die Scham. Und dann würde ich fast sagen, das Spannende ist eigentlich, mal ab und zu so eine Brille aufzusetzen und jede Art von Literatur, die man liest, auf Scham zu überprüfen. Eben in diesen Zwischenräumen zu schauen, zu gucken, okay, wo versteckt sich denn da eventuell die Scham? Wo werden Charaktere getrieben durch Scham? Wo verhalten sie sich auf Scham? Ohne dass das Buch jetzt explizit das Thema Scham behandelt. Also ich glaube, das ist, finde ich, was sehr Interessantes. Nicht immer, es kann auch anstrengend werden. Das habe ich die letzten Jahre erlebt, als ich einfach durch den Filter, den ich im Gehirn hatte, alles nur noch durch Scham zu betrachten, alles auch nur noch mit diesem Schamfilter gelesen habe. Aber das, glaube ich, ist eigentlich was Interessantes, jede Art von Literatur mal ab und zu in dieser Perspektive zu betrachten.
Matthias Kreinbrink, Scham, wie ein machtvolles Gefühl unser Leben neu prägt, ist bei Penguin erschienen und kostet 22 Euro. Lieber Matthias, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.